ARD. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Habt ihr mal vom Krabbenkorb-Effekt gehört? Stellt euch einen Eimer voller lebendiger Krabben vor. Sobald eine versucht, über den Rand hinauszuklettern, wird sie von den anderen zurückgehalten. Eine Metapher auf den menschlichen Neid.
Die Krabbentheorie trifft es genau für die Szene.
Dieser Vergleich kommt von Stefan. Er war Teil vom Kosmos Kino TO. Er betrieb zwei Filehoster. Das waren diese externen Player, die sich öffneten und den Film abspielten, wenn man auf einen Link geklickt hat. Seine Hoster hießen Rapid Video und Filebase TO.
In der Szene bin ich seit 2003 als Firecooler bekannt.
Stefan, alias Firecooler, ist gehörlos. Unser Gespräch führen wir per Chat. Seine Stimme haben wir mit seiner Zustimmung nachvertont.
Als Gehörloser hat man es nicht sehr leicht, in der IT-Welt Jobs zu bekommen, weil die Auftraggeber und Chefs auf mündliche Kommunikation angewiesen sind, unter anderem auch Telefonate und Konferenzen. Das ist, was ich nicht kann. Deshalb habe ich die Projekte erstellt, in dem Versuch, eine Alternative zu schaffen.
Die Projekte, also die Hoster für Kino.to, sichern ihm damals sein Einkommen. Denn auch auf diesen externen Hostern läuft Werbung. Damit verdient das Team um Kino.to-Gründer Dirk damals sein Geld. Und Stefan eben auch.
Mit rapidvideo.com hatte ich rund 2.000 bis 30.000 Euro im Monat verdient. Der Gewinn war sehr schwankend.
Stefan ist damals auch einer von denen, die die Filme überhaupt hochladen. Diese Filme bekamen Uploader wie er aus der Filesharing-Szene, indem sie sie von anderen Seiten klauten oder indem sie Zugänge zu den geheimen Servern der Szene hatten. Dort herrschte vor Kino.to eher so ein sportlicher Wettbewerb. Darum, wer den neuesten Kinofilm am schnellsten abfilmt, den Kopierschutz einer DVD knackt oder wer sogar direkt an unveröffentlichtes Material der Filmstudios rankommt. Ab dem Moment aber, an dem durch den Erfolg von Kino.to viele von diesem System profitierten und sich mitunter richtig viel Geld machen ließ, wurde die Stimmung in der Szene plötzlich ernst, berichtet Stefan.
Jeder greift jeden an, egal wie klein man ist. Man schenkt sich gar nichts.
Stefan wirkt in unseren Chats extrem vorsichtig, auch mir gegenüber.
Für wen arbeitest du nochmal? Manchmal spüre ich, dass die Ermittlungsbehörden dich vorgeschickt haben. Und woher weiß ich, ob du Maxi bist? Wie kann ich das prüfen? Ob du kein Fake-Account bist? Ich bin heute mal wieder paranoid.
Stefan ist als Gesprächspartner nicht so leicht einzuschätzen. Im Netz teilt er Verschwörungsmythen. Er betreibt eine Pornoseite. Und mit einem seiner früheren Hoster gab es Probleme, weil Pädokriminelle ihn nutzten. Bei Dirk ist er damals mit einem seiner Filehoster rausgeflogen, weil er IP-Adressen gespeichert haben soll. Vielleicht hat er also noch eine Rechnung mit ihm offen. Trotzdem bringt mich Stefan auf eine wichtige Fährte. Die Frage, wie loyal man in dieser Szene untereinander denn wirklich war und ob auch Dirk so loyal war, wie er es im Buch behauptet. Vielleicht wird man irgendwann automatisch paranoid, wenn man ständig über die eigene Schulter schauen muss.
Die meisten Szeneleute sehen andere oft als Konkurrenz an. Deshalb werden sie selbst zu Denunzianten.
Ich bin Maxi Röhmhild und das ist Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte hinter der legendären Website. Und wie ein Leipziger Hollywood herausforderte. Folge 3: Titanic. Im Buch Die Wahrheit über Kino.to von Peter L. Dojo schwärmt Gründer Dirk noch von der Arbeitsatmosphäre unter seinen Mitarbeitern.
Ich halte unser Team zusammen. Mir ist ein gutes Klima wichtig. Dazu gehören gesunder Respekt und gegenseitige Fairness.
2008 startet der Leipziger die heute legendäre Website Kino.to. eine Art Suchmaschine, die auf Streams illegal kopierter Filme und Serien verlinkt. Die Seite ist in Deutschland sofort extrem erfolgreich, bekommt pro Tag bis zu 4 Millionen Klicks. Denn Netflix und Co. gibt's zu der Zeit bei uns noch nicht. Und sie wirft durch eingebettete Werbeanzeigen und Abo-Fallen sehr viel Geld ab. Mit im Kino-TO-Team ist zum Beispiel Dirks bester Freund Markus, ebenso Dirks Schwager, aber auch Fans der Idee des grenzenlosen Teilens, Programmierer Ishikawa und der Hacker Arvid. Die Gruppe trifft sich auch im realen Leben, macht Yachtausflüge auf Mallorca und gemeinsame Weihnachtsfeiern. Mit Kino-TO bewegen sich Dirk und seine Leute in einer gesetzlichen Grauzone. Er weiß aber, dass die GVU, die Lobbyorganisation der Filmindustrie, ihm im Nacken sitzt. Und nicht nur die. 2010 ist Dirk mal wieder auf Mallorca. Er lebt dort mittlerweile in einem neuen Haus mit Dachterrasse und Blick aufs Meer. An einem sonnigen Nachmittag geht er kurz raus, schlendert mit seiner neuen Freundin, er ist seit neuestem mit dem Kindermädchen zusammen, durch den mallorquinischen Strandort zum nahegelegenen Supermarkt. Auf der einen Seite schaukeln ein paar weiße Yachten im türkisblauen Meer. Auf der anderen Seite sieht man die Berge der Insel. Das Leben kann so schön sein. Die Alarmanlage vom Haus hat er ausgelassen. Lohnt sich nicht für die halbe Stunde, denkt er noch. Hätte er sie mal angemacht. Denn bei ihrer Rückkehr entdeckt Dirks Freundin, dass jemand eingestiegen ist.
Als wir wenig später zurückkommen, öffne ich entspannt die Tür zur Villa. Ich lasse meinen Schatz hindurch. Dirk! Ruft Susi plötzlich entsetzt. Hier war jemand drin. Tatsächlich. Der Schrank im Flur ist geöffnet. Alles ist durchwühlt und liegt auf dem Boden.
Ein klassischer Einbruch, denkt er erst. Beim Gang durch die Zimmer seiner Finca fällt ihm aber eine Sache auf, die seltsam ist. Die technischen Geräte sind weg. Und zwar nur die.
Alle Laptops und Monitore, Ladekabel und weiteres Zubehör wurden geklaut. Aber mein Bargeld ist noch da. Das liegt hier bei mir in großen Mengen herum und wurde von den Typen nicht mitgenommen.
Welcher Dieb nimmt Rechner und Ladekabel mit und lässt Bargeld liegen? Dirk glaubt jetzt nicht mehr an einen Zufall.
Die Sache muss mit Kino-TO zu tun haben. Bin ich mir sicher. Sollte unsere Konkurrenz von Movie2K ihre Finger im Spiel haben?
Durch den Erfolg von Kino-TO blüht eine ganze Verwertungsindustrie mit den illegal kopierten Filmen auf. Abo-Fallen und Werbung sorgen für gigantische Einnahmen. Und auch mit Premium-Accounts für die Seite verdient Dirk Geld. Es dauert also nicht lange und Kino-TO bekommt ernsthafte Konkurrenz.
Movie2k.to. Bislang nie gehört. Die Seite taucht plötzlich und wie aus dem Nichts im Web auf. Und die Inhalte sind extrem den unseren ähnlich.
Wenn ihr Fans von Kino-TO wart, habt ihr wahrscheinlich auch mal Movie2K besucht. Die Seite funktionierte exakt gleich. Eine Linkliste mit Filmen, die auf externe Player weiterleitet. Als die Seite plötzlich auftaucht und Dirks Baby Konkurrenz macht, vermutet er, so wird es im Buch beschrieben, einen ehemaligen Werbepartner dahinter. Und er ist sauer auf ihn.
Der Typ hat all unser Wissen abgezogen und zieht jetzt in den Feldzug gegen uns. Das ist ein persönlicher Angriff gegen meine Person.
Und nicht nur darüber regt Dirk sich auf. Movie2K soll für sogenannte DDoS-Attacken auf Kino-TO verantwortlich sein. Das sind Hackerangriffe, bei denen eine Website mit zu vielen Zugriffen überfordert wird. Dirk versteht das als Kriegserklärung.
Er attackiert Kino-TO, damit Movie2K mehr User bekommt. Der Krieg der Streaming-Portale im Internet ist hiermit eröffnet.
Als die Konkurrenz auf den Plan tritt, schickt Dirk Arvid ins Feld. Den Hacker, den ich in der letzten Folge in seiner Gartenlaube getroffen habe. Worum genau Dirk Arvid bittet, das möchte er nicht sagen.
Okay, aber kannst du erzählen, deine Aufgabe war? Oder wäre das dann zu viel für diese
Wir haben eine Aufgabe, war ihm zu schaden.
Also dem Konkurrenten von Movie2K. Doch Arvid zögert.
Weil ich auch ganz genau weiß, was alles möglich ist, dann überlegt man sich sehr lange, ob man vielleicht nicht zu weit geht.
Und macht es dann doch. Avid erzählt uns die Einzelheiten zwar nicht, aber aus gerichtlichen Unterlagen wissen wir, er hackt die Seite, gibt die Daten, die er dabei abfischen kann, an Dirk weiter und sorgt mit seinem Hack dafür, dass der Konkurrent ausgerechnet zur wichtigsten Streamingzeit über Weihnachten lahmgelegt wird.
Ich habe Movie2K einen wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Die Seite war ein paar Tage nicht erreichbar.
Mit dem Erfolg wächst der Druck von allen Seiten. Nicht nur durch die Konkurrenz. Auch der Filmbranche entgeht Kino.to nicht.
Der Verbreitungsgrad dieser Plattform war in Deutschland so groß, dass die Amerikaner völlig baff waren. Das kannten sie in diesem Maße nicht.
Das ist wieder Matthias Leonardi, damals Chef der privatfinanzierten Urheberrechtsschutzorganisation GVU. Uns gegenüber sagt er, selbst Hollywood, Brutstätte aller großen Blockbuster, wäre vom Phänomen Kino.to ziemlich alarmiert gewesen.
Der Verband der amerikanischen Filmstudios aus Hollywood, die sagten, das ist eine deutsche Plattform, ein deutsches Problem, mach die zu und zwar schnell. Und man stellte sich das sehr einfach vor, als wenn man einfach nur an die Tür klopfen müsste und dann würde man demjenigen sagen, du entweder machst es jetzt zu oder du kriegst ein Problem, aber da gab es keine Tür.
Diese Türen hat Dirk vorsorglich zugemacht. Ihm ist bewusst, dass die privaten Ermittler der GVU ihm immer wieder gefährlich nahe kommen. Einmal nehmen sie fast seine Server in den Niederlanden hoch.
Ja, das war das übliche Katz-und-Maus-Spiel, dass man versucht hat, rauszufinden, wo stehen Server. Aber die Server kann man ja beliebig irgendwo anders buchen oder in die Cloud sonst wohin gehen, verlagern.
Als die GVU mit der holländischen Anti-Piracy-Organisation Brein kooperiert, um die Server hochzunehmen, hat Dirk Kino.to bereits nach Russland umziehen lassen. Hier ist die Seite deutlich sicherer. Denn in Russland interessiert sich niemand dafür, solange keine russischen Filme auf der Plattform auftauchen. Dirk wird von allen Seiten angegriffen und bräuchte jetzt eigentlich dringend eine Pause. Die nackten Füße ins Mittelmeer halten, den Blick aufs Meer, die Tage auf der Yacht, seinen Fuhrpark an teuren Autos genießen. Doch diese Pause gibt es für ihn nicht. Anfang 2010 berichtet die Wirtschaftswoche das erste Mal von Ermittlungen gegen Kino.to und nennt in dem Artikel sogar den Namen seiner spanischen Firma, über die seine Geschäfte laufen. Und Dirk, der kann langsam nicht mehr, erzählt er im Buch. Er fühlt sich verfolgt. Von der Konkurrenz und von der Filmlobby.
Die ständigen Bombardierungen seitens Movie2K und die unzähligen Attacken machen mich fertig. Vielen Leuten sind wir ein Dorn im Auge. Der Filmindustrie, Sony Pictures und anderen milliardenschweren Unternehmen aus Übersee und Europa. Ich bin mit den Nerven am Ende. Es gibt kaum noch eine Nacht, in der ich ruhig durchschlafe.
Deshalb zieht er sich angeblich aus dem operativen Geschäft zurück und übergibt die Leitung von Kino.to an seinen Programmierer Ishikawa. Der, der mir später meine Interviewanfrage absagen wird, mit der Begründung, Kino.to sei ein großer Fehler gewesen, soll jetzt für Dirk das Ruder übernehmen. Nach allem, was wir wissen, hat Dirk trotzdem weiter die Fäden im Hintergrund gezogen. Im Buch klingt es so, als sei Ishikawa Dirks große Rettung.
Er hat mein uneingeschränktes Vertrauen. Ich bin inzwischen voll ins Paranoid und muss dringend meine Maschine runterfahren, um nicht auszubrennen.
Dirk vertraut seinen Mitarbeitern. Und er ist auf sie angewiesen.
Zum ersten Mal eigentlich nehme ich wahr, was für ein Imperium wir da auf die Beine gestellt haben. Wir, mein Team und ich. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Es ist ein unglaublich tolles Feeling, sich auf die anderen verlassen zu können.
Die eingeschworene Gruppe. Gemeinsam gegen alle Angriffe von außen. Aber hielten sie wirklich zusammen?
Alles wurde von Dirk organisiert. Er war ziemlich gierig und kontrollierte seine Leute. Aber auch die externen Hoster. Er hat uns geschrieben, was wir machen dürfen und was nicht.
Stefan, der selbst Uploader war und seine File-Hoster auf Kino.to verlinkt hat, ist damals finanziell von Dirk abhängig. Und er ist nicht der Einzige. Im Kernteam der Plattform arbeiten in den goldenen Zeiten der Seite zwei Leute aus Ostfriesland. Ein Mann und eine Frau. Die beiden wollen nicht mit uns reden, aber Matthias Leonardi von der GVU erinnert sich an sie.
Das waren ganz einfache Leute. Das war ein Ehepaar, die lebten buchstäblich hinterm Deich, irgendwo in Bremen, im bremischen Bereich.
Der Ehemann war vorher Maurer und schon lange in der File-Sharing-Szene unterwegs. Hat bereits an Dirks erster Seite der Saugstube mitgebastelt. Für Kino.to holt Dirk ihn und seine Frau dazu. Der Job des Ehepaars besteht darin, die Filmlinks für die Plattform zu prüfen. Sie sollen darauf achten, dass die Links funktionieren, dass keine russischen Filme dabei sind. Auch Pornos will Dirk auf Kino.to nicht haben. Dann erst wird freigeschaltet. GVU-Ermittler Detlef Walser kennt das Ehepaar gut und hat sogar heute noch Kontakt zu ihnen.
Die hatten keinen Job nebenher, die haben Fulltime gemacht und Arbeitszeitgesetz hat ja nicht gegolten. Die mussten quasi 24/7 arbeiten, sonst gab es Mecker von oben.
Bis zu 3000 Links pro Tag soll das Paar aus Ostfriesland für Kino.to geprüft haben. Und das von Hand. Unter ständiger Beobachtung. Durch eine Überwachungssoftware vom Chef.
Der Dirk, der konnte ganz genau sehen, wann die angefangen zu arbeiten, in welcher Intensität die gearbeitet haben, weil jeder Klick wurde ja dokumentiert, wann die Pause gemacht haben und wann die Feierabend gemacht haben.
Das stimmt. Ich habe Screenshots davon gesehen. Aber im Buch findet sich dazu kein Wort. Dirk räumt ein, den beiden ein Grundgehalt für ihre Dienste gezahlt zu haben. Vielleicht ja zu wenig?
Da hatte ich dem Dirk auch schon von Anfang an gesagt, dass die zwei, also das Ehepaar, dass sie diejenigen sein werden, die das zum Einsturz bringen.
Arvid misstraut den beiden schon die ganze Zeit. So sehr, dass er nur zur gemeinsamen Weihnachtsfeier in Leipzig kommen wollte, wenn sie nicht eingeladen sind.
Aber man hat gesehen, dass das ist der Angriffspunkt. Also wenn man irgendwas zerstören möchte, dann ist das die einzigste Schwachstelle, würde ich sagen.
Irgendwann 2010 klingelt beim Team von Kino.to das Telefon.
Und da hat eine männliche Stimme gesagt, dass sie seine Daten haben, glaube ich, irgendwo so eine Art und warte auf meinen Rückruf.
Ein anonymer Erpresseranruf also. Eine männliche Stimme droht damit, die persönlichen Daten des Kino.to-Teams bei eBay zu verkaufen.
Dann hatten wir eine kleine Krisensitzung gehabt über Skype und die Sache wurde mir erklärt.
Ich habe Arvid bisher als sehr ruhige, überlegte Person erlebt. Jetzt allerdings wird er noch stiller, überlegt einmal mehr, wie er sich ausdrücken soll.
Man könnte das natürlich auch weglassen, was jetzt kommt, aber wisst ihr das schon? Ja?
Ich sitze ihm gegenüber vor seiner kleinen Gartenlaube und nicke. Mein Kollege Tim und ich, wir wissen, was Arvid jetzt erzählt. Davon, dass sie glaubten, der Erpresseranruf wäre aus dem eigenen Team gekommen. Davon, dass sie unter anderem das Ehepaar im Verdacht hatten und beschlossen, den beiden zu Hause einen Besuch abzustatten. Er und Ishikawa, der Programmierer.
Ich kannte den Programmierer, ich wusste, dass er ja ein bisschen sensibler ist und er meinte, er hat schon so kleine Horrorvorstellungen geschoben, dass weil der Mann von, also die männliche Seite von dem Ehepaar, da ist ein bisschen stämmig. So ein Riesenberg mit Riesenhänden. Weißt du? Und wenn er einmal ausholt, dann sind direkt zwei weg.
Arvid bietet Ishikawa an, ihn zum Schutz zu begleiten. Ist ja irgendwie auch sein Job als Sicherheitschef. Normalerweise ist das Netz seine Waffe für den Hacker mit dem weißen Hut. An diesem kalten Herbsttag greift er jedoch zu einer anderen.
Ich hatte eine Gaspistole bei mir zu Hause. Alles getrennt, so in einem Koffer.
Ishikawa holt ihn mit dem Auto ab. Arvid zeigt ihm die Waffe und legt sie in den Kofferraum.
Ich habe das nicht ganz bedacht, glaube ich, die ganze Sache. Und auf jeden Fall sind wir dann losgefahren. Und und während der Fahrt haben wir dann besprochen, was man so machen könnte.
Sie machen einen Plan. Ishikawa soll reingehen, Arvid soll im Auto warten. Falls irgendwas passiert, ruft Ishikawa an.
Was hättest du denn gemacht, wenn du jetzt ans Telefon gegangen wärst und der Programmierer gesagt hätte, komm schnell hoch?
Ja, ich weiß, ich hatte vielleicht die Cops gerufen oder sowas. Es ist, man hat jetzt das nicht so unbedingt so das besprochen, was jetzt passiert.
Blöd, dass sie das nicht besprochen haben. Denn natürlich kommt irgendwann ein Anruf.
Ich dachte, okay, jetzt ist irgendwas passiert und ich habe ihn so verstanden, ich soll wegfahren. Ich hätte ihm auch nicht helfen können, wenn das passiert wäre.
Arvid fährt samt Waffe einfach weg und lässt Ishikawa, den er ja beschützen soll, allein. Was ist da drinnen passiert? Ishikawa soll dem Ehepaar sowas gesagt haben wie, gebt mir eure Rechner. Da draußen sitzt einer, der hat eine Waffe. Dabei soll Ishikawa aber so gezittert haben, vielleicht weil er Angst vor dem Paar hatte, vielleicht weil er von der Situation komplett überfordert war, dass die Eheleute ihm was zu trinken hingestellt hätten.
Da hat erstmal einen warmen Kakao bekommen, dann waren die in der Küche, haben ein bisschen geschnackt. Und dann hat er gefragt, ob er die Rechner mitnehmen kann. Sie haben gesagt, nein.
Stattdessen schaut sich Ishikawa die Rechner vor Ort an, kann aber nichts feststellen.
Er hat sich einfach in den Rechner gesetzt, hat so ein bisschen in der History geschaut, im Browserverlauf, in den E-Mails so ein bisschen geschaut. Er meinte, war alles ziemlich leer, also so verdächtig leer.
Daraufhin ruft er wieder bei Arvid an und lässt sich abholen. War es das wirklich wert? Ich habe das Gefühl, Arvid bereut diese ganze Aktion.
Es war sehr unnötig, was wir gemacht haben, weil das hat sowieso nichts gebracht.
Im Gegenteil. Vielleicht war das der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Für mich klingt das so, als wären alle ein bisschen paranoid gewesen. Überfordert. Durch den Besuch mit der Waffe haben sie sich wie echte Kriminelle verhalten. Wussten aber gleichzeitig gar nicht so richtig, wie das geht. Zumindest wirkt das so, wenn Arvid davon erzählt. Dass es diesen Besuch mit der Waffe wirklich gab, das wissen wir auch aus Ermittlerkreisen. Wie genau es ablief, das wissen aber nur Arvid, Ishikawa und das Ehepaar. Kurz nach dieser Aktion mit der Waffe bekommt Privatermittler Detlef Walser von der GVU einen Anruf.
Naja, da hat einer angerufen und hat gesagt, ich weiß was zu Kino Theo. Ich will mit dem Walser sprechen und ich will eine Million. Die wollen immer alle eine Million. Immer. Woher das kommt, keine Ahnung, weil keiner hat bisher jemals auch nur annähernd eine Million bekommen.
Aber wissen Sie, warum die sich gemeldet haben, was der Auslöser war?
Ja, die haben Stress mit dem Dirk. Und zwar richtigen Stress.
Insgesamt sind es 3 Personen aus dem inneren Kreis, die Dirk und sein System bei der GVU verraten. Die beiden Freischalter aus Ostfriesland, also das Ehepaar, und ein Dritter, ein Uploader. Die 3 haben sich hinter Dirks Rücken zusammengetan und erzählen der GVU, wie es im Innern von KinoTO aussieht. Und Detlef Walser ist ziemlich schnell klar, warum sie das tun.
Im Endeffekt war es einfach so, dass die alle mitbekommen haben, was der für Autos fährt, was der für ein Haus hat, wo der in Spanien seine Villa hat und. Und dann kam halt der Neid auf und er sagt, hallo, ich grab hier da jeden Tag 10, 12, 14 Stunden. Wenn ich nicht 100.000 Klicks habe, dann bekomme ich Mecker. Und der sitzt da unten in Spanien, erfreut sich mit seiner Göttergattin des Lebens, ne? Dolce Vita an allen Ecken und Enden.
Vielleicht hätte es das sehr viel länger gegeben, wenn er seine Leute gut behandelt hätte. Ich weiß es nicht, aber die Stimmung war jedenfalls so, dass die raus wollten. Es kann auch sein, dass sie kalte Füße gekriegt haben, weil sie gemerkt haben, dass das doch jetzt langsam ernst wird. Denn die Größenordnung, in der sie da operiert haben, das waren ja wirklich, das war eine Filmplattform, die ihresgleichen sucht. Es gab gar nichts in der Größenordnung. Und das war klar, wenn sie dafür irgendwann belangt werden, dann wird es teuer für sie.
Die Eheleute, die Dirk im Buch vorher noch so stolz als Beibote und als Teil seines Teams bezeichnet, verraten ihn. Damit hat er nicht gerechnet.
Dass es genau diese beiden sind, die eines Tages unser Schiff rammen und anschließend versenken werden, wie der Eisberg die Titanic, ahne ich nicht.
Vielleicht war Dirk nie der Captain. Vielleicht war er die ganze Zeit nur eine Krabbe von vielen im Korb. Walser und Leonardi, die Urheberrechtsschützer von der GVU, sind Dirk also endlich auf der Spur. Aber woher soll die Million für die Informanten kommen?
Ja, und dann sind wir losgehirscht und haben vor allem Herr Leonardi, mit dem Sie ja schon telefoniert haben, der hatte die unsägliche Aufgabe, unseren Mitgliedsfirmen das nahezubringen, was ich hier ermittelt habe, um zu sagen, wir brauchen jetzt viel Geld, verdammt viel Geld. Und noch mehr Geld, als wir jemals ausgegeben haben.
Man muss hier nochmal klarstellen, wer da ermittelt und diesen Leak-Anruf bekommt, ist keine Polizei oder Staatsanwaltschaft. Die GVU war eine Organisation, die privat im Auftrag der Filmbranche arbeitete und sich durch ihre Mitglieder, also Produktionsfirmen, Verleiher, Verbände, finanzierte. Ihre Aufgabe war es, wirtschaftlichen Schaden von den Urhebern abzuwenden, der durch sogenannte Raubkopien entstand. Denn eigentlich ist es ganz einfach. Wo und wie ein Film zu sehen ist, entscheiden juristisch gesehen die, denen die Rechte an diesem Film gehören. Und das war eben nicht Dirk. Deshalb geht GVU-Chef Matthias Leonardi nach dem Anruf, der entscheidende Hinweise zu den Leuten hinter KinoTO verspricht, Klinken putzen. Bei einem Filmfest in München trifft er die deutschen GVU-Unterstützer.
Wir haben da eine Sondersitzung gemacht. Zu den Amerikanern bin ich hingefahren. Ich bin in die USA geflogen und habe da wirklich an die Türen geklopft, weil ich gesagt habe, das kann man nicht per Mail machen, das geht nicht.
Leonardi leistet Überzeugungsarbeit in Hollywood.
Das Wesentliche war, und das musste ich meinen Mitgliedern auch mal wieder sagen, wir kaufen uns hier keine Aussage, sondern wir machen das, was völlig legitim ist. Wir bringen sie dazu, dass sie vor der Justiz aussagen.
Legitim vielleicht, aber irgendwie doch skurril, dass die Filmwirtschaft hohe Summen für Aussagen bereitstellt, um eine Website zu stoppen. Während die Ermittlungsbehörden noch im Dunkeln tappen und Justiz und Politik scheinbar die Augen vor dem Thema verschließen. Leonardi erzählt, er hätte mehrfach mit diversen Politikern und Rechtsexperten hinter verschlossenen Türen an runden Tischen gesessen. Aber bei keinem dieser Treffen hätte sich eine Antwort auf die Frage gefunden, wie man Seiten wie KinoTO und ihren plötzlichen Erfolg stoppen könnte.
Und dann kam das Thema, ja, da müssen wir irgendwie die Nutzer aufspüren oder die Verantwortlichen, da gibt es auch noch Datenschutz. Und wenn das Thema Datenschutz kam, dann rauschten eiserne Vorhänge und dann war die Diskussion immer zu Ende. Ich habe 3 Justizminister damals nacheinander erlebt in Reihe, die alle vor dem Thema kapituliert haben, die sich nicht getraut haben, an das Thema ranzugehen.
Es klingt ein bisschen so, als hätte die Filmbranche damals gar keine andere Möglichkeit gehabt, als eigene Ermittler loszuschicken. 2009 soll der Film Männerherzen ins Kino kommen. Eine deutsche Komödie. Mit dabei Til Schweiger, Christian Ulm und Simon Verhoeven. Er spielt nicht nur mit, er führt auch Regie, schreibt das Drehbuch und komponiert die Musik.
Das war auch mein erster großer Film und mein erster großer Hit.
Wir erreichen ihn im Sommer, in seinem Auto, am Telefon. Nicht im Urlaub?
Nee, ganz und gar nicht, Gegenteil von Urlaub.
Sondern im Stress. Sein nächster Film steht schon in den Startlöchern. Er will aber trotzdem wenigstens kurz mit uns sprechen, weil ihn das heute noch so aufregt, was ihm damals passiert ist.
Das hat sich sehr schlecht angefühlt, so als ob man bestohlen wird, so als ob einem, jeder kennt es vielleicht, wenn einmal der Geldbeutel gestohlen wurde, irgendwo und man sich danach, man fühlt sich, oder wenn eingebrochen wird. Na, das ist so ein komisches, hilfloses, nacktes Gefühl.
Denn als Männerherzen schließlich in die Kinos kommt, haben ihn viele schon längst gesehen. Der Film taucht noch vor dem offiziellen Start als kopierter Stream im Netz auf.
Natürlich gibt das Einbußen. Also es gibt aber vor allem auch das Gefühl, dass die eigene Arbeit freiwillig ist. Irgendwie von Hunderten von Menschen, die da zusammengekommen sind, um einen Film zu machen. Das ist ja doch eine kollektive Aufgabe. Und ein Film ist einfach aufwendig zu produzieren. Auch ein Arthouse-Film, auch ein kleinerer Film ist immer aufwendig zu produzieren. Es braucht Geld. Man muss Straßen sperren, man muss Locations herstellen, man hat eine Kostümabteilung, es arbeiten Leute für Monate.
Ich habe mich während der Recherche immer wieder gefragt, ob man den vermeintlichen Schaden durch Seiten wie KinoTO irgendwie ausrechnen kann. Die Antwort ist, kann man nicht. Jedenfalls sagen mir alle Experten, mit denen ich spreche, das sei total schwer zu beziffern. Gespürt hätten sie es aber. Vor allem die kleinen Player, sagt Drehbuchautor und Regisseur Simon Verhoeven.
Und natürlich hat es auch einen Effekt auf kleinere Produktions, Gesellschaften und Verwertungsgesellschaften, wenn insgesamt der Branche Schaden angetan wird und ein massiver Diebstahl passiert.
Ich muss immer wieder an das denken, was Dirk im Buch sagt. Er wollte uns Zuschauern freien Zugang ermöglichen, damit die Content-Industrie, damit sich Hollywood nicht die Taschen voll macht.
Ich will den Menschen da draußen helfen. Einfach und bequem Filme und Serien zu schauen. Sie sollen geschützt werden vor den Machenschaften der Filmindustrie und der Abzocke der Anwaltmafia.
Also dieses Robin Hood-Märchen, dass nur die großen Majors ja gelitten haben, nur die großen Firmen, die haben es ja eh, das würde ich mittlerweile auch als ziemlich altbacken und falsch bezeichnen. Weil wenn man irgendwelche Produzentinnen oder Produzenten und Beleuchter, Garderobieren, Menschen, die auch viele kleine Jobs erfüllen, kleine, vermeintlich kleine Jobs, wichtige Jobs beim Film, sind ja nicht nur die großen Produzenten, benutzt, um sich selbst zu bereichern. Das soll nicht unmoralisch sein.
Noch als Kino.to online ist und weitere Seiten wie Movie2K auftauchen, spricht Simon Verhoeven regelmäßig für die Filmbranche auf Panels. Diskutiert mit Netzaktivisten, die sich für freien Zugang zu Kunst im Netz stark machen. Und merkt damals schon, es geht für ihn um viel mehr als um finanzielle Einbußen.
Und die Leute kommen, wenn es was umsonst gibt. Klar, das funktioniert bei allen Menschen psychologisch. Es gibt was umsonst, yeah. Nur ist es halt eigentlich nicht umsonst. Und wir tun so, als ob dieses Warenhaus Internet, oder wir haben so getan, also ich meine, das ist ja immer noch teilweise so, aber man tut so, als ob das Warenhaus Internet was anderes wäre als die physische Welt, als ob es ein anderer Planet wäre. Ich wollte auch gar nicht mit Ihnen jetzt darüber, dadurch, dass wir jetzt darüber reden, rege ich mich wieder auf.
Selbst 15 Jahre später geht ihm diese ganze Sache immer noch sehr nahe. Das, was Dirk und alle drumherum damals gemacht haben, das war für ihn Diebstahl. Und damit das endlich aufhört, fliegt Matthias Leonardi von der GVU nach dem Informantenanruf also mehrmals nach Hollywood, um Geld für die Maulwürfe bei Kino.to aufzutreiben. Am Ende ist es aber die deutsche Indie-Szene, die den größten Teil der Summe stellt. Die geforderte Million wird es allerdings nicht. Das Paar und der Uploader bekommen je 50.000 Euro. Dafür, dass sie der GVU alles erzählen, was sie wissen. Am 8. Juni 2011 ändert sich für Kino.to-Chef Dirk alles. Er ist gerade mal wieder auf Heimatbesuch in Leipzig, schläft in seinem Penthouse. Es ist noch früh am Morgen, als Dirk aus dem Schlaf hochschreckt.
Etwas rumst. Ich reiße die Augen auf und schaue in mehrere MP-Läufe. What the fuck? Denke ich und merke, wie mir vor Angst das Blut in den Adern gefriert. Das ist der Genickbruch für Kino.to.
Das war Titanic. Die dritte Folge von Kino.to. Verbotene Streaming-Revolution. Neue Folgen erscheinen immer am Donnerstag. In der ARD-Audiothek hört ihr schon jetzt alle Folgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Ich bin Maxi Röhmhild, Autorin und Host dieses Podcasts. Co-Autorin Sophia Wetzke. Recherche Tim Haas und Maxi Röhmhild. Die Zitate stammen aus dem Buch Die Wahrheit über Kino.to. Was wirklich geschah. Von Peter L. Dojo. Sprecher Tom Blaschia, Dramaturgie Christina Ebelt und Sophia Wetzke, Mitarbeit Marco Irgang, Kim Plettemeier und René Fischel, Senior Producer pro bono Jürgen Ohls, Creative Producer und Regie Max Stern. Die Musik stammt von Jakob Hersch, Studioaufnahmen Steffen Stark, Sounddesign Jakob Hersch, Steffen Stark und Max Stern, Covergestaltung Lisa Berns. Distribution MDR, Katja Arnold und Richard Gleitzmann. Redaktion MDR, Marvin Standke. Redaktion ARD Kultur, Maria Matthias. Redaktionsleitung MDR, Olivia Gattermann. Herstellungsleitung Pro Bono, Anja Görner. Herstellungsleitung MDR, Steffen Thier. Die Executive Producer sind Max Stern für Studio Soma, Friedrich Küppersbusch für Pro Bono, Olivia Gattermann für den MDR und Christian Costa-Zahn für ARD Kultur. Eine Produktion von Studio Soma und Pro Bono im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks und ARD Kultur. Die Story von Kino.to ist noch nicht zu Ende. Vielleicht erinnert ihr euch. Nachdem Kino.to verschwunden ist, gibt's plötzlich eine neue Seite.
Die Seite, die gerade noch von der Kriminalpolizei gelöscht, deren Betreiber angeblich gefasst wurden. Die war einfach wieder da.
Sah auch aus wie davor. Links oben die blauen Avatar-Figuren, überall Pop-up-Fenster. Alles wie immer.
Nur ein kleiner Buchstabe war anders. Statt Kino.to hieß die Seite jetzt KinoX.to oder Kinox.to. So genau wusste das niemand.
Ich habe einfach ganz normal weitergemacht, als sei nie was passiert. Wie wahrscheinlich die meisten von uns. Im Nachhinein war die ganze Sache irgendwie nicht mehr als ein Glitch in der Matrix.
Eine kleine Störung, die man einfach wieder vergisst. Bis vor ein paar Monaten unser Reporter Bene ankam.
Und meinte...
Als ich dann angefangen habe, ein bisschen zu graben und ein paar Sachen zu lesen und ein paar Leuten zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass mir damals eine richtig große Geschichte irgendwie entgangen ist. Uns allen irgendwie.
Diese Geschichte erzählen euch die Hosts Janne Knödler und André der Hörmeier im Podcast Wild Wild Web – Geschichten aus dem Internet in zwei Folgen. Es geht um einen der größten deutschen Cyberkrimis, um Verrat und Freundschaft. Ihr findet die beiden Folgen zu KinoX.to jetzt schon im Feed von Wild Wild Web in der ARD Audiothek. Und ab dem 12. Dezember auch überall, wo ihr sonst so Podcasts hört. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt.